Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, miteinander über Weihnachten nachzudenken. Ich freue mich, dass dieses Fest jedes Jahr wieder gefeiert wird, wie im Übrigen so viele andere auch. Wenn man sich so ein Jahr anschaut, das wir hier in Mitteleuropa erleben, dann gibt es auch eine Menge an Festivitäten, Feiertagen, Urlaubszeiten. Aber es gibt eine Festzeit, die alle anderen überragt, und das ist die, die wir jetzt feiern, nämlich Weihnachten. Auf kein anderes Fest bereitet man sich so lange vor. Bei keinem anderen Fest gibt es so viel Mühe, vielleicht auch Stress im Vorfeld. Bei keinem anderen Fest besorgt man sich Weihnachtsbaum, Adventskranz, Adventskalender und sieht in den Supermarktregalen schon von September bis in den Dezember hinein die Schoko-Nikoläuse und Weihnachtsmänner stehen. Es ist schön, dass wir dieses Fest haben, auch wenn wir uns bewusst sind, dass wir es zur falschen Zeit feiern. Wir lesen den Bericht, den wir eben auch gehört haben in Lukas 2, dass die Hirten auf dem Feld waren. Ende Dezember ist auch in Bethlehem kein Hirt mehr auf dem Feld. Und der Stall wäre vermutlich für Gäste nicht brauchbar gewesen, weil er voll mit Tieren gewesen wäre. Auch dort, in diesem Hochgebirge Bethlehem, Umgebung von Jerusalem, ist es kalt Ende Dezember. Unabhängig von dem Zeitpunkt ist es gut, dass wir uns jedes Jahr wieder bewusst machen, dass da was ganz Besonderes geschehen ist. Ich habe nachgesehen in dem Online-Portal Statista, dass sich die Mühe macht, die verschiedensten Statistiken und Erhebungen, die es gibt, zusammenzufassen und schön zu präsentieren und auch eigene durchzuführen, unsere Gesellschaft zu durchleuchten. Ich habe auf diesem Portal nachgesehen, was denn dieses Jahr die Hitliste der Wunschlisten anführt. Kinder haben gerne eine Wunschliste und manchmal vielleicht schon Wochen vor Weihnachten genau ausgefeilt. Bei mir als Kind war das auch häufig der Fall. Schon lange, lange bevor Weihnachten anstand, wusste ich ganz genau, was an Nummer 1 steht. Und manchmal ging es bis 5 oder bis 10. Und das gibt's bei Erwachsenen ja auch. In diesem Jahr ist es so, dass Gutscheine an erster Stelle stehen bei Männern wie bei Frauen. Die können natürlich Verschiedenes beinhalten. Und von daher ist es natürlich auch für Erwachsene immer interessant, den richtigen Gutschein zu bekommen. An Stelle Nummer 2 steht Geld, bei Männern zumindest, bei Frauen kommt das an dritter Stelle. Dafür folgen bei Frauen dann Kosmetika und Kleidung, bei Männern Kleidung und technische Gerätschaften. Ich glaube, die Dinge sind jetzt wenig überraschend, das hätte man sich vielleicht auch so ausdenken können. Die genaue Reihenfolge bei Männern und Frauen unterscheidet sich ein wenig und vielleicht gibt's da noch das ein oder andere, was für ein kleines Aha-Erlebnis sorgt. Aber eines gibt es bei dieser Top-10-Liste der Wünsche dieses Jahr, was mich schon ein wenig stutzig gemacht hat. 16% der Männer wünschen sich gar nichts zu Weihnachten. Also jeder sechste Mann sagt, er will nichts geschenkt bekommen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum das denn so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Grund dafür einfach der Stress ist, der damit zusammenhängt. Vielleicht ist es ja das falsche Geschenk, was mich erwartet. Vielleicht bekomme ich ja eben gerade nicht das geschenkt, was ich mir eigentlich wünschen würde. Vielleicht ist auch schon Stress, sich etwas auszudenken oder dem anderen etwas Gleichwertiges zu schenken. Jedenfalls wünscht sich jeder sechste Mann nichts zu Weihnachten. Wenn man sich nun anschaut, wie die Wünsche denn oder was die größten Wünsche für Weihnachten sind, unabhängig von konkreten Paketen, die man unter den Weihnachtsbaum legen kann. So zeigt eine andere Umfrage, schon einige Jahre zurück, aus dem Jahr 2015, dass sich die meisten, mit Abstand die meisten Menschen, egal ob Mann oder Frau, etwas Immaterielles wünschen. Es hat mit der Familie oder mit Ruhe zu tun. 61% der Befragten wollen einfach nur schöne Stunden im Kreis ihrer Familie verbringen. Das sind die mit Abstand meisten, 61%, einfach nur schöne Zeit mit der Familie. 41% wollen möglichst ruhige Festtage erleben, also kein Stress. 37% wollen wenig Stress durch Einkäufe und Vorbereitungen, also ganz ähnlich. 30% wünschen sich, dass die Kinder ein schönes Fest erleben und einfach glücklich sind. Das alles, merkt ihr, schlägt in die gleiche Kerbe. Einfach eine schöne, ruhige Zeit im Kreise der Lieben. Geschenke sind überhaupt nur für 8% der Befragten wichtig. Also 92% der Befragten sagen, um Geschenke geht's mir gar nicht bei Weihnachten. Naja, und dann kommt noch 3%, die sagen, wenn es nach mir ginge, würden wir Weihnachten insgesamt abschaffen. Vermutlich wegen dem Stress, der damit zusammenhängt. Vermutlich auch wegen dem familiären Stress, der häufig damit verbunden ist. Denn das ergeben dann wieder andere Umfragen. Weihnachten bedeutet für viele Menschen eben gerade keine besinnliche Zeit, keine Ruhe, keine schöne Einheit in der Familie, sondern Zwistigkeiten. Da kommen Leute zusammen, die sich vielleicht das ganze Jahr aus dem Weg gegangen sind, aber an Weihnachten muss man ja dann doch. Und das kann zu entsprechenden Problemen führen. Ich schätze, dass das ein Grund ist, warum 3% der Befragten sagen, am liebsten wäre es ihnen, wenn es Weihnachten gar nicht gäbe. Ich gehöre nicht zu den Leuten. Ich muss gestehen, schon als Kind, und das hält sich bis heute, freue ich mich auf Weihnachten. Ich bin froh, dass meine Frau das meiste mit den Geschenken übernimmt. Ich muss mir nur Gedanken machen, was ich ihr schenke und vielleicht hier oder da noch was für die Kinder. Aber ansonsten habe ich es recht stressfrei und es ist eine schöne Zeit, in der man tatsächlich einfach mal zusammen sein kann, hoffentlich mit der ganzen Familie. Und weil das so schön und wichtig ist, widmen wir dem gleich 3 Tage im Jahr. 24. bis 26. Dezember für das Fest, an das hier gedacht wird, die Geburt des Messias, ist das durchaus würdig, sich so viel Zeit zu nehmen. Und dann kann man auch ausblenden, dass es weder die richtige Zeit ist, noch die richtige Art, denn nur so nebenbei, Tannenbäume gab es in Bethlehem sicherlich auch damals nicht. Es ist einfach eine andere Klimazone dort. Aber davon abgesehen, es sind einfach auch schöne Bräuche und Rituale, die wir damit verbinden, um an Jesus Christus zu denken. Ich möchte mit euch zu Lukas 2 kommen. Lukas 2, Verse 10 bis 16, wo wir sehen, was in jener Nacht damals in der Nähe von Bethlehem, diesem kleinen Dorf, geschehen ist. Lukas Kapitel 2, ich beginne in Vers 10. Der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Das war das Zeichen, nach dem sie suchten. Die Engel sprechen hier dezidiert von einem Zeichen des Messias, der hier kommen würde, und geben als Zeichen die Krippe an. Die Hirten kommen nach Bethlehem und sie finden das Zeichen, die Krippe. Warum gerade das? Wenn wir den Hirten hätten ein Zeichen nennen können, hätten wir uns vielleicht doch für etwas anderes entschieden, oder? Man hätte von der Jungfrauengeburt sprechen können, auch wenn die vielleicht nicht so offensichtlich gewesen wäre. Man hätte aber zumindest davon sprechen können, dass die Eltern beide aus dem Geschlecht Davids, dem königlichen Geschlecht, stammen. Man hätte darauf hinweisen können, dass ein wenig später auch ganz besondere Männer, Weisen aus dem Morgenland kommen würden, mit kostbaren Geschenken. Man hätte darauf hinweisen können, dass dieses Kind, das dort gefunden wird, schon als kleines Kind verfolgt werden wird, weil es dem König so gefährlich wird. Und vieles darüber hinaus hätte einige Dinge gegeben, die die Macht und Größe dieser Person hätte demonstrieren können. Aber der Engel hier nennt nur eine Sache, und das ist die Krippe, die es in jedem Stall gibt, die aber nun definitiv für kein Kind und schon gar nicht für einen mächtigen Herrscher vorgesehen war. Aber genau dieses Zeichen zeigt eben mehr als nur, ihr seid im richtigen Stall gelandet. Ich glaube, dass dieses Zeichen bis heute für uns auch etwas demonstrieren soll, nämlich, dass der große König, der hier geboren wird, vor dem der damalige König schon erzitterte, die Schriftgelehrten und Pharisäer Angst hatten, weil sie wussten, der, der kommt, wird viel mehr Autorität besitzen. Geistliche Kraft und Macht, Wissen über die Heiligen Schriften, über die Vergangenheit und die Zukunft. Ich glaube, dass dieses Zeichen uns bis heute zeigt, dass dieser mächtige König ganz bewusst als der demütige Friedensfürst gekommen ist. Nicht in all seiner Macht, die Völker zu blenden und zu überwältigen mit dem, was ihn als Person in seiner Kraft und Stärke auszeichnet, sondern das, was für ihn, so habe ich hier den Eindruck, das herausragendste Merkmal ist. Sanftmut, Demut, Einfachheit, Frieden. Bereit zu sein, bis in den tiefsten Schmutz der Menschen hinein herabzusteigen. Und das schon am ersten Tag seines irdischen Lebens, schon im Stall von Bethlehem. Es ist das, wovon ich glaube, dass sich Paulus auch darauf bezieht, wenn er in 1. Korinther 1, Vers 18 sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Ich glaube, dass es nicht nur um das Kreuz geht, sondern um den gesamten Weg bis dahin. Und der begann nun mal damals im Stall von Bethlehem. Der begann mit diesem Zeichen, das der Engel nennt, nämlich die Krippe, der erste Ruheplatz für den Messias, der später von sich sagt, dass er mit all dem Zuspruch, den er von den Volksmassen erfährt, mit all den Wundern, die er tut, mit all der Autorität, die er genießt, all der Respekt, der ihm entgegengebracht wird, der später immer noch sagt, er hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Ist das Zeichen, das sein ganzes Leben geprägt hat. Und wenn ich mir sein Leben so betrachte, dann fallen mir da viele Dinge auf, schon ganz am Anfang, aber auch im weiteren Lebensweg, die so ganz dem widersprechen, was meine Geschichte des Messias gewesen wäre. Ich sehe da statt einem Kinderbett eine Futterkrippe. Ich sehe statt einem Palast einen Stall. Statt einer ehelichen Geburt sehen wir eine uneheliche Geburt. Statt Ruhe und Sicherheit, die man sich für jedes Kind wünscht, Verfolgung und Flucht schon in den ersten Lebenswochen und Monaten. Statt einer sicheren Heimat das Leben eines Flüchtlings im Ausland. Statt einer ruhigen Kindheit und Jugend in einer guten und stabil moralischen Umgebung. Es ist Kindheit und Jugend in einem verrufenen Dorf, das schon zum Sprichwort geworden ist. Statt einer großen Karriere, die auf ein Studium folgt, sehe ich dort einen einfachen Handwerker, der das einfache Gewerbe seines Vaters gelernt hat. Ich sehe Armut und harte Arbeit statt Bequemlichkeit und das Sitzen auf einem Thron. Ich sehe einen Mann, der ältere Stiefbrüder hat, die ihn so manches Mal zurechtweisen wollen und ihm so manches Mal schwere Vorwürfe machen für sein Verhalten. Ich sehe da auch einen Stiefvater, der sich nur eine Zeit lang um ihn kümmern kann, der dann viel zu früh verstirbt und die Mission seines Sohnes, als er dann öffentlich auftritt, gar nicht mehr begleiten kann. Und wenn ich mir ansehe, in welchem Glaubensumfeld er aufgewachsen ist, dann müssen wir sagen, er konnte auch keinen Trost in der Religion seiner Zeit finden. Es war starres Formenwesen. Es war oberflächliche Heuchelei. Es war nichts, was ihm hätte Trost und Halt geben können. Es war so gar nicht das, wie meine Geschichte des Messias ausgesehen hätte, hätte Gott mir den Auftrag gegeben, die Geschichte seines Sohnes zu schreiben. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das ansehe, dann kommt mir eine andere Frage und die möchte ich an euch richten. Findest du dich da irgendwo wieder in dieser Geschichte? Gibt es da Aspekte, an die wir anknüpfen können, wo wir sagen können, das ist genau das, was mir doch auch passiert ist? Oder der Ort, an dem ich mich befinde? Und das ist der Anfang seines Lebens gewesen, der Schmutz im Stall, der weitere Verlauf bis hin zum Kreuz, von vielen Problemen gezeichnet, dann das Foltern kurz vor dem Ende und der Tod am Kreuz, der Spott und die Verachtung. Was wollte er damit zeigen? Ich glaube, dass die Krippe zeigt, das ist nicht nur der Anfang. Das Kreuz zeigt uns, es ist auch das Ende. Der Mann, der gekommen ist, um in der Einfachheit des menschlichen Lebens zu beweisen, dass er sich nicht zu schade ist, uns dort zu begegnen, wo wir sind. Er zieht das bis zum bitteren Ende durch. Von der Krippe bis zum Kreuz. Und wenn ich das auf mich übertrage oder euch die Frage stelle, dann muss ich auch sagen, gibt es da nicht vieles, an das uns das erinnert, wo wir uns vielleicht mit ihm gleich sehen? Vielleicht bist auch du unehelich geboren worden, so wie Jesus. Vielleicht bist du arm und mittellos, so wie es Jesus sein Leben lang war. Vielleicht wirst du auch verfolgt, hier oder da. Dann bist du in guter Gesellschaft. Jesus ging es ganz genauso. Musstest du vielleicht schon mal fliehen? Das hat Jesus auch erlebt. Kennst du Schmutz und Gestank in deinem Leben? Vielleicht von deinem Heim? Vielleicht von der Arbeit? Das hat Jesus auch kennengelernt. Bist du umgeben von Menschen, die Böses planen? Erlebst du Unmoral in deinem Umfeld? Das hat Jesus über 30 Jahre lang erlebt, ist darin aufgewachsen. Hast du eine harte Arbeit, die dich körperlich belastet? Jesus hat das Gleiche erlebt. Er war Zimmermann in einer Zeit, in der es noch keine guten Maschinen gab. Und wenn du zu Gott stehst, für ihn eintrittst, wenn du deinen Glauben bekennst vor anderen und gelästert wirst dafür, auch da bist du in guter Gesellschaft. Mit diesem Zimmermann aus Nazareth, der mit dem, was er für seinen Glauben eingesetzt hat, was er verkündigt hat, immer wieder Prügel einstecken musste. Wurdest du zu Unrecht angeklagt und womöglich sogar verurteilt? Auch das hat Jesus erlebt. Egal, wo wir hinsehen in seinem Leben, erkennen wir Aspekte, erkennen wir Umstände, die es uns leicht machen zu sehen. Er weiß ganz genau, wie es mir geht. Er ist genau der Mann, der mich verstehen kann. Aber er ist so gar nicht der Mann, den wir uns vielleicht erwartet hätten, wenn wir an den großen Helden Israels denken. An den König der Könige, den Herrn der Herren. Der, der kommen soll, um der Welt zu zeigen, was Recht und Ordnung ist. Und damit erfüllt er eine alte Prophezeiung, wie wir sie in Jesaja 53 vorfinden. Ich lese dort Jesaja 53 in Vers 2. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und auch wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Um durch seine Wunden geheilt zu werden, hätten es nicht so viele sein müssen. Und das ist für mich das Unfassbare an der Geschichte unseres Gottes. Er hätte sterben müssen für unsere Schuld, das steht außer Frage. Aber hätte es diese Niedrigkeit sein müssen, dieser Schmutz sein müssen, diese Mühsal sein müssen, diese ständigen Kämpfe, die ständigen Anfechtungen, die ständige Verfolgung und dann noch diese unsägliche körperliche Qual so kurz vor seinem Tod? Zur Erfüllung des Heilsplanes wäre das nicht nötig gewesen. Es musste Blut vergossen werden von einem reinen, sündlosen Opferlamm, von dem Sohn Gottes. Aber all diese Qualen in diesem Ausmaß wäre dafür nicht nötig gewesen. Also warum das Ganze? Ich glaube, weil er uns zeigen wollte, dass er eben nicht nur kommt, um eine Aufgabe zu erfüllen, sondern dass er kommt, um mit uns zu leiden, um mit uns mitzuempfinden, um uns bewusst zu machen, egal in welcher Situation wir uns befinden, er kennt das. Nicht nur vom Zuschauen als der große Gott, der über allem thront, so wie die Götter der Heiden, sondern als der einzige Gott, den es in der Weltgeschichte gibt, der bereit gewesen ist, es selbst zu ertragen. In Hebräer 4 hören wir dann auch, Verse 15 und 16, wir, und ich betone hier ganz besonders, wir als Christen haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und genau das ist doch diese Gotteskraft des Evangeliums. Es gibt so viele Religionen auf dieser Welt und darüber hinaus so viel an Aberglaube, so viel an Ritualen, an Bräuchen. Und damit ist so viel an Angst verbunden. Wenn ich nicht dieses oder jenes tue, dann wird Gott gegen mich sein. Es geht immer um ein Götterbild, ein Bild Gottes, eine Person oder ein Gedanke, ein philosophisches Konzept, das so fern ist von dem Menschen. So weit weg, dass man sich nicht hineinversetzen kann, dass man nicht weiß, was genau wird dieser Gott mir tun. Was wird passieren, wenn ich mein Ritual nicht ordentlich vollziehe? Und hier haben wir es zu tun mit einem Gott, der Fleisch geworden ist, unter Menschen lebte, von ihnen gesehen und gehört wurde und damit greifbar und einschätzbar wurde. Ein Gott, der weiß, wie wir empfinden, weil er alles selbst durchlitten hat. Und doch, wie wir hier hören, ohne Sünde. Wir haben also zwei Dinge kombiniert in ihm. Die Größe und Reinheit Gottes auf der einen Seite mit der Niedrigkeit und der menschlichen Erfahrung auf der anderen Seite. Ich will ganz ehrlich sein, wenn ich die Geschichte des Herrn des Universums, wie er diese Erde besucht, hätte schreiben müssen, die hätte glorreicher ausgesehen. Ich hätte mir das ganz anders vorgestellt. Wenn der Herr des Universums diese Erde hier besucht, wäre er in meiner Version nicht im Stall zur Welt gekommen. Und er wäre auch nicht ans Kreuz gegangen. Er wäre vermutlich auch nicht der Gott des Friedens, der duldende Fürst des Friedens gewesen, sondern eher der König der Gerechtigkeit, der sich aufmacht, sein Volk zu befreien und gegen alle Gottlosigkeit in dieser Welt zu Felde zu ziehen. Ich hätte nicht die Geduld zu besessen, noch einmal Jahrtausende in die Welt, in das Land hineingehen zu lassen, noch länger zu warten, bis dann eines Tages tatsächlich der König der Könige auf seinem Thron mit seiner Krone kommen wird, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Und doch muss ich sagen, wenn ich zurückschaue, mir diese Geschichte hier ansehe, wie sie dann geschrieben wurde, von dem Fürst des Lebens, von dem König aller Könige, das hätte sich kein Mensch so ausdenken können. So perfekt und so vollendet. Das erinnert mich an eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit einem jungen Moslem. Als ich Prediger war in meinem ersten Bezirk, hatte ich immer an einem Tag zwischen den Nachmittagsterminen und den Abendterminen nur sehr wenig Zeit. Und um schnell noch was zu essen, bevor es weiterging, bin ich immer an einem Dönerladen vorbei. Ein Restaurant war das, man konnte sich hinsetzen. Und habe dort meinen vegetarischen Döner gegessen, der beste der ganzen Stadt. Und mit der Zeit habe ich den Sohn des Besitzers kennengelernt. Der kam sogar manches Mal zu uns in die Gemeinde, weil er interessiert war am Glauben, aber er selbst Moslem. Und wir haben uns immer wieder Zeit genommen, haben herrlich diskutiert über den Glauben. Mein Glauben, sein Glauben, Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Und ich erinnere mich an einen späten Nachmittag, als ich dort war. Und er meinte, jetzt muss er mal über eine Sache mit mir sprechen, ob ich ihn nach draußen begleiten könnte. Er musste was erledigen draußen. Und da hätten wir auch ein bisschen mehr Ruhe. Und dann hat er mir gesagt, was er auf dem Herzen hat, was er so gar nicht versteht am christlichen Gott. Obwohl er sich interessiert, gerade für die Prophezeiungen. Und wenn diese Themen dran war, war er auch gerne mit dabei bei uns. Aber was er so gar nicht akzeptieren kann, ist, dass wir sagen, dass der große Allah, der große Gott, Mensch wird. Und dass er als Kind in einem Stall geboren ist. Und dass der auch noch ans Kreuz geht und für die Schuld von anderen stirbt. Wie kann ein so großer Gott etwas so Erniedrigendes tun? Und da habe ich ihm erklärt, dass genau das unseren Gott vor allen anderen Göttern auszeichnet. Und dass genau das der Grund ist, warum ich keinen anderen Gott haben wollen würde. Warum ich genau an den glaube. Nach einer längeren Diskussion haben wir uns dann darauf geeinigt, dass das tatsächlich das außergewöhnlichste Konzept eines Gottes ist, das man sich nur vorstellen kann. Und dass ganz gewiss kein menschliches Gremium, kein toller, begabter Dichter sich so etwas hätte einfallen lassen können. Und darüber hinaus dürfen wir das Faszinierendste nicht vergessen. Es ist eben nicht das, was ein anderer geschrieben hat, sondern es war das Drehbuch des Lebens Jesu, das Jesus sich selbst geschrieben hat. Er hat jeden Tag, der ihm widerfahren ist, genauso geplant. Von der Krippe bis zum Kreuz. Er wollte derjenige sein, der von jedem Menschen verstanden werden kann. Und er wollte derjenige sein, der jeden Menschen verstehen kann. Er wollte der Trost des einfachen Mannes sein und kein Gott der Eliten. Ich denke an Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Und hier haben wir die Größe Gottes. Er stellt sich als der Hohe und Erhabene dar, wie er in vielen Religionen anderer Philosophien und Gedankenkonzepte vorkommt. Aber dann sagt er, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Der König des Universums lässt sich herab zu denen, die niedergebeugt und zerbrochen sind. Das ist der Gott der Bibel. Und in Jesaja 66, Vers 2 sagt er, meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Der große Gott, der nicht zu fassen ist in seiner Größe, wohnt gerade bei denen, die so niedrig sind, dass man sie in unserer Gesellschaft vielleicht sogar ausstößt, dass man sie nicht beachtet, vielleicht weil sie stinken, weil sie niedergebeugt sind von harter Arbeit, weil sie nicht in die Klassifikation passen, die wir in unserer Gesellschaft haben und man keinen Kontakt mit ihnen wünscht, weil sie arm sind, weil sie vielleicht verklagt werden für irgendein Verbrechen, das sie womöglich gar nicht getan haben. Er ist der Gott von all diesen Menschen. Er hat sich ihnen geschenkt. Und wenn wir über Weihnachten sprechen, müssen wir auch über Geschenke sprechen. Für viele Kinder ist ja gerade das, was dieses Fest so besonders macht. Und tatsächlich hat er sich uns geschenkt. In Römer 8, Verse 31 und 32 hören wir dann, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Vor Gott brauchen wir keine gut ausgefeilte Wunschliste. Als Kind habe ich immer gut überlegt, was ist die Nummer eins, denn vielleicht kriege ich ja nur das. Also musste das Richtige dastehen. Wenn ich mir das hier anhöre, heißt es, er hat uns das größte Geschenk schon gegeben, das Wertvollste, seinen Sohn oder Jesus Christus, sich selbst. Das bedeutet, wenn wir irgendetwas von Gott brauchen und er uns das Größte und Wertvollste ohnehin schon gegeben hat, wie könnten wir dann jemals meinen, er sei nicht bereit, uns alles zu schenken, was wir brauchen? Und ich glaube, Freunde, dass wir an dem Punkt so manches Mal leider Unglauben beweisen statt Glauben. Dass wir da vielleicht viel zu wenig Gott zutrauen. Dass wir viel zu wenig meinen, dass er es uns wirklich schenken, dass er es uns geben möchte. Er ist derjenige, der von sich sagt, er hat alle Haare auf unserem Haupt gezählt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es dann auch nichts in unserem Leben gibt, das er dem Zufall überlässt. Er hat sich selbst für Armut und Leid entschieden. Wird er dann nicht auch ganz genau bemessen haben, wie viel Armut oder wie viel Leid er uns zumutet? Sollte er nicht genau ansehen, wie viel Sorge, wie viel Last in unserem Leben gut und richtig und segensreich ist? Wir dürfen von ihm niemals erwarten, dass er Böses mit uns im Schilde führt. Wir sollten Gott nie als das Problem sehen, das wir lösen müssen, sondern als den, der die Lösung ist für unsere Probleme. Aber ich erlebe es viel zu oft, auch bei fortgeschrittenen Christen, dass Gott als Problem betrachtet wird, dem man begegnen muss, mit dem man hadert, irgendein Knoten, den man entwirren muss und nicht als der, der uns hilft, die Knoten in unserem Leben zu lösen. Es steht in Kürze ein neues Jahr bevor. Und sicherlich habt ihr so manches Gefühl im Blick auf das neue Jahr. Ich bin ganz sicher, da gibt es Dinge, auf die ihr euch freut. Und wenn es der nächste Jahresurlaub ist. Oder vielleicht Schulabschluss, Studienabschluss. Vielleicht ein Sprung auf der Karriereleiter. oder eine Hochzeit, die vor euch steht. Ganz egal, was es ist, es wird bestimmt irgendwas Schönes geben. Auf der anderen Seite bin ich mir auch ganz sicher, dass es heute hier niemanden gibt und auch niemanden nur den Zuschauern, der nicht auch so manches mulmige Gefühl hat im Blick auf das, was in den nächsten 52 Wochen des neuen Jahres auf ihn oder sie warten wird. Jedes Jahr, wenn wir ehrlich sind, bringt doch jedes Jahr irgendeine Krise, irgendeine Herausforderung mit sich. Und so manches Mal weiß man das schon vorher. Ich bin sicher, ihr habt so manche Sorge oder Angst. Und ich weiß nicht, wo ihr jetzt gerade steht in eurem Leben. Vielleicht gehört ihr zu denen, die hier oder da auch hadern und sich sagen, warum macht Gott das gerade mit mir? Vielleicht habt ihr gerade tolle Erlebnisse hinter euch und sagt, Gott ist der Stärkste, den man an seiner Seite haben kann und er wird mich ganz sicher da durchführen. Ich wünsche euch das. Aber die Erfahrung zeigt auch bei fortgeschrittenen Christen, die schon viele Jahre im Glauben stehen, es kommen immer wieder Momente, wo man sich einfach fragt, warum jetzt gerade? Warum gerade ich? Warum gerade das? Und vermutlich kommt so mancher Moment auf euch zu. Das sind die Momente, an denen wir uns bewusst werden, wie stark oder vielleicht auch wie schwach unser Glaube ist. Wo wir Dinge haben, die wir reformieren müssen, wo wir Gott näher kommen müssen. Und ich wünsche euch, wenn das passiert im neuen Jahr, dass ihr dann schon fast reflexartig dazu kommt zu sagen, ich übergebe dem das Steuer meines Lebens, der jede Not aus eigener Erfahrung kennt und gemeistert hat. Dass ihr wisst, da gibt es jemanden, der größer ist als jedes Problem. Dass ihr euer Leben dem übergebt, bei dessen Geburt die Engel schon sangen, vor Freude, weil Gutes geschehen wird, dort, wo er hinkommt. Dass ihr euch dem anvertraut, dem schon die Weisen aus dem Morgenland huldigten und dem die Engel bei seiner Geburt sangen und bei dessen Tod die Sonne sich verfinsterte und die Felsen zerrissen. Das sind so Momente in seinem Leben gewesen, denen deutlich wurde, dass es eben nicht nur dieses kleine, wehrlose und schutzlose Kind ist, sondern dieser mächtige Fürst des Lebens, der zu gewissen Momenten an gewissen Stellen Wind und Wellen Ruhe gebietet, über das Wasser marschiert oder die Toten zurück ins Leben ruft. Es gibt ein weiteres Zeichen, von dem Jesus dann spricht, auf das wir warten, auf das wir uns hinsehnen. Und ich denke, wir würden uns wünschen, wenn dieses Zeichen schon im kommenden, im neuen Jahr für uns sichtbar werden würde. In Matthäus 24, Vers 30 und 31 lese ich, dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Dann werden Weglagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das erste Zeichen des Messias war die Krippe. Das Zeichen, auf das wir heute blicken, ist das Kreuz. Und das nächste, das kommen wird, wird dann die Krone des Messias sein, wenn er auf den Thron seiner Herrlichkeit wiederkommen wird. Nicht mehr als das schutzlose und hilflose Kind, das er einmal war, sondern dann als der König der Gerechtigkeit, der König der Könige, der Herr des Universums, auf seinem Thron, um Gerechtigkeit denen zu bringen, die danach verlangen. Ich wünsche uns allen, dass wir das erleben, dass wir das ehestmöglich erleben. Am liebsten schon im neuen Jahr, das in Kürze beginnt. Aber noch mehr als das wünsche ich mir, dass wir alle darauf vorbereitet sind. Als Jesus das erste Mal auf diese Erde kam, ja, da waren es einige Hirten, die sich freuten. Da waren es wenige Weise, die aus dem Morgenland kamen, um ihn zu begrüßen. Da waren es Josef und Maria, die sich um ihn kümmerten und die schon 9 Monate lang wussten, da kommt was Besonderes auf sie zu. Aber daneben haben wir eine Menge Leute, die damit überhaupt nicht umgehen konnten. Und genau das sagt Jesus hier auch vorher. Ich möchte euch einen Vorsatz für das neue Jahr mit an die Hand geben. Ich möchte euch bitten, wenn jetzt die Weihnachtsfeiertage anstehen und damit hoffentlich auch eine ruhigere und besinnlichere Zeit, dass ihr euch für euch persönlich Zeit nehmt und euch fragt, gehe ich vorbereitet in das neue Jahr? Wenn es mein letztes Jahr wäre, wenn es das Jahr ist, in dem Jesus wiederkommt, bin ich dann vorbereitet, ihn mit Freuden zu begrüßen? Oder gibt es da irgendetwas, das mich ängstlich sein lässt, zurückhaltend sein lässt? Etwas, das ich ausräumen müsste aus meinem Leben, damit ich mich freuen kann, wenn er dann mit dem neuen Zeichen gekrönt mit der Krone des Universums auf seinem Thron wiederkommen wird. Und als Vorsatz für das neue Jahr wünsche ich euch, dass ihr euch vornehmt, wenn da etwas ist, dass ihr das ausräumt aus eurem Leben. Das mag Zeit kosten. Vielleicht kostet es auch Geld. Vielleicht kostet es die ein oder andere Bindung zu Freunden, die schlecht sind, zu Arbeitskollegen, die euch runterziehen oder Probleme in der Familie, die dringend gelöst werden müssen, wo auch immer ihr gerade steht. Nehmt euch doch vor, genau das anzugehen und kein weiteres Kalenderjahr verstreichen zu lassen, bis diese Dinge nicht ausgeräumt sind, die zwischen euch und Gott oder euch und eurem Nächsten stehen. Ich wünsche euch, dass ihr euch von Herzen freuen könnt auf das zweite Kommen Jesu, das hoffentlich sehr bald stattfinden wird. Ich wünsche euch, dass ihr euch ganz fest verlassen könnt, dass derjenige, der damals so schutzlos war, jetzt derjenige ist, der euer Schutz sein möchte, der sich um alles kümmern kann, was im neuen Jahr auf euch wartet. Dass in diesem Sinne Weihnachten nicht nur für 3 Tage in diesem Jahr vor euren Augen steht, sondern das gesamte neue Jahr. Da ist jemand gekommen, der uns versteht. Da ist jemand gekommen, der alles überwunden hat. Und da ist jemand gekommen, der wiederkommen wird. Er hat es einmal versprochen, sich daran gehalten. Er hat es ein zweites Mal versprochen und er wird sich wieder daran halten. Freuen wir uns darauf und bereiten uns darauf vor. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.